Dazu hat der Buddha auch noch Folgendes gesagt für die Wiedergeburt. Und zwar gilt das für die Wiedergeburt jeden Tag und gilt auch für die Wiedergeburt nächstes Mal. Nun ist es allerdings so, dass man vielleicht mal das Interesse an der Wiedergeburt nächstes Mal etwas verkleinern sollte. Denn es ist aus einer falschen Motivation heraus. Der wiedergeboren wird, hat überhaupt nichts mit demjenigen gemein, der jetzt hier sitzt, außer karmische Resultate, die Tendenzen im Geist hervorrufen. Wir sehen ganz anders aus. Wir heißen ganz anders. Derjenige, der jetzt hier sitzt, kommt nie mehr wieder. Was er jetzt macht, das macht er jetzt. Dieser Wunsch, über die Wiedergeburt recht viel zu erfahren, der Buddha hat das so formuliert, und sich sicher zu sein, dass man auch wiederkommt, ist der Wunsch, da zu sein. Ich möchte gar nicht weg, ich möchte ja da bleiben. Das ganze Dukkha, was ich diesmal habe, das mache ich nächstes Mal viel klüger. Leider geht das nicht. Es ist noch nie ein Mensch geboren worden, der mit einem Zettelchen in der Hand, wo drauf steht, was er alles besser machen sollte. Er muss von vornherein alles neu lernen. Und jeder, der bei einem Kleinkind mal dabei war, hat da mitgemacht, was das Kleinkind alles neu lernen muss. Alles. Von Anfang bis Ende alles neu. Es kann nicht auf die Toilette gehen, es kann nicht essen allein, es kann nicht trinken, es kann nicht laufen, es kann nicht sprechen. Es muss alles neu lernen. Und es dauert so circa, kann man sagen, vielleicht ja 18 bis 20 Jahre, bis man überhaupt davon sprechen kann, dass man da einen vollständigen Menschen vor sich hat, der auf eigenen Füßen stehen kann. Naja, also wenn wir das alles nochmal durchmachen wollen, dann bleibt uns nichts anderes als der Wille zu sein. Aber dieser Wille zu sein ist ja sowieso nicht so leicht loszuwerden. Aber dieses Gefühl, ja, es ist ja okay, ich wäre ja wiedergeboren, ich gehe ja nicht verloren, ist eine falsche Ansicht. Denn ich kann ja gar nicht verloren gehen, weil ich ja nie da war. Und das ist der Kern dieses Missverständnisses. Ich geht nie verloren. Ich ist sowieso nur eine Idee. Die Idee ist so verwurzelt in jedem, dass es viel Arbeit braucht, das mal loszuwerden. Aber es ist dennoch nur eine Idee. Und da könnte man auch mal untersuchen, ob dieser Körper ich ruft, ob die Gedanken ich sagen, ob die Gefühle ich sagen oder ob unsere Idee das sagt. Auch kann man auch kontemplieren. Er hat ein Gleichnis gegeben, der Buddha, für die Wiedergeburt, die wir auch für unsere tägliche Wiedergeburt benutzen können und für diese zukünftige Wiedergeburt etwas weniger beachten können, weil sie ja nichts anderes ist, wie eine Manifestation da sein zu wollen. Dieses wertvolle Ich nicht zu verlieren. Er hat es mit einer Kuhherde verglichen, die in einem geschlossenen Stall ist. Und dann wird die Stalltür aufgemacht. Und da drängt sich die stärkste Kuh als erste heraus. Wenn man keine stärkste Kuh hat, dann drängt sich die heraus, die die Anführerin der Herde ist. Hat man keine Anführerin der Herde, dann drängt sich die als erste heraus, die am nächsten der Tür steht. Und hat man das auch nicht oder kann es nicht schaffen, dann versuchen sie alle auf einmal rauszukommen. Na, furchtbares Gedränge und furchtbares Durcheinander. Diese Kühe sind unsere Taten. Das, was uns am stärksten stützt oder hindert, sind die stärksten schlechten oder guten karmischen Resultate, die wir gemacht haben. Wann wir die gemacht haben, ist unwichtig. Sie sind die größte Unterstützung, wenn sie gut sind. Sie sind also das Stärkste. Wenn wir also früh morgens aufwachen mit dem Gefühl, ich bin zufrieden, es ist ein neuer Tag zum Üben, dann ist das ein Resultat von äußerst gutem Karma. Wenn ich früh morgens aufwache mit dem Gedanken, ach wie entsetzlich, schon wieder geht's los, ein Resultat von schlechtem Karma. Und natürlich, wenn man mit dem Gedanken aufwacht, wird es von Moment zu Moment schlimmer. Denn man wird ja von Moment zu Moment müde. Der Buddha hat als das größte gute Karma genannt, ein Kloster zur Praxis der Lehre zu gründen. Das schlechteste Karma, einen Menschen oder mehr Menschen zu töten. Alles andere dazwischen, sehr häufig im grauen Bereich. Wir können, das ist so diese Kuh, die sich daraus drängt, das ist diese stärkste, das stärkste, was sich bei uns bewegt. Selbstverständlich gilt das auch fürs Lebensende. Dann der gewöhnliche Anführerin von der Herde sind die Art, wie wir für gewöhnlich denken. Wirrwarr, durcheinander, klar, deutlich, liebevoll, hilfreich, ärgerlich, ablehnend, jammernd, sich als Opfer fühlen. Was machen wir? Das ist das, womit wir immer wieder aufwachen. Sich als Opfer fühlen bedeutet, dass wir keine Verantwortung für uns selbst übernehmen. Wir sind alle alt genug, um Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Und dennoch glauben wir immer wieder, es war uns jemand anders. Es gibt keine erleuchteten Eltern und es gibt keine erleuchteten Kinder. Man kann zwar in diesem Leben erleuchtet werden, aber man wird nicht so geboren. Daher gibt es überall Fehler. Daher haben die Bleistifte am Ende alle Radiergummis. Jeder macht Fehler. Es hat überhaupt keinen Sinn zu glauben, irgendjemand ist an unserem Unglück schuld. So ist es nun mal. Wir haben also die gewöhnlichen Gedankengänge, die uns sofort wieder einnehmen, so wie wir im Allgemeinen denken, für dieses Aufwachen und auch für das Aufwachen nach dem Tod. Wenn das auch nicht der Fall ist, dann was am nächsten der Tür ist. Am nächsten der Tür bedeutet, dass wir am Abend vorher oder auf dem Totenbett ganz bestimmte Gedanken hatten, die sich dann als erstes wieder manifestieren. Und so wird in fast allen Religionen und natürlich auch im Buddhismus, es ist eine Praxis, dass bei einem Sterbenden die Buddha Dhamma Sangha, der Buddha, die Lehre und die Gemeinschaft der Erleuchteten, rezitiert wird, ihre großen Vorzüge und Eigenschaften oder eine Lehrrede rezitiert wird, irgendetwas, was den Gedankengang auf das Höchste richtet. Das ist sehr häufig, ist in anderen Religionen genauso. Wir können das jeden Abend für uns tun und deswegen machen wir auch jeden Abend liebende Güte-Meditation. Und wenn man noch Zeit hat, im Bett nicht gleich einschläft, nochmal machen. Der Buddha hat gesagt, liebende Güte hat viele Vorteile. Und drei davon sind, man hat einen guten Schlaf, man wacht gut wieder auf und man hat keine Albträume. Also die letzten Gedanken sind dann die ersten. Und hat man weder das eine noch das andere, hat man weder ein ganz starkes gutes Karma oder starkes schlechtes, hat man die gewohnheitsmäßigen Gedanken nicht, hat man keine Hilfe zu den letzten Gedanken, dann geht alles wild durcheinander. Und dann wacht man mit denselben wild durcheinander gehenden Gedanken wieder auf. Wir sind in der Lage, das zu dirigieren. Wir müssen nicht mit wild durcheinander gehenden Gedanken aufwachen. Wir können mit Gedanken von Schönheit und Liebe und Verehrung und Vertrauen und Freude und der Gewissheit eines hohen Ideals aufwachen. Wir müssen uns das aber abends vorher schon mal in unser Gedankensystem einordnen. Und am besten noch während des Tages mehrere Male. Was nach dem Tod geschieht, das interessiert jeden. Das ist überhaupt das größte Thema neuerdings. Der Buddha spricht seit 2500 Jahren davon. Aber nicht, dass man nun unbedingt wissen muss, was nach dem Tod geschieht. Denn derjenige, der stirbt, ist ja nicht der, der wiedergeboren wird. Sondern, dass man in diesem Leben sich mit seinem Tod auseinandersetzen muss. Und dass man diesen Tod, der unwiderruflich geschieht, so akzeptieren muss, als wäre er in den nächsten 5 Minuten schon zu erwarten. Man stelle sich vor, man hat noch 5 Minuten zu leben. Was macht man? Panik? Wegrennen? Nutzt nichts. Der kommt hinterher. Was macht man? Was ist wichtig? Wieso will ich eigentlich nicht sterben? Hat mir irgendjemand eine Garantie gegeben, dass ich am Leben bleibe? Das sind die wichtigsten Untersuchungen über den Tod. Bin ich bereit, jetzt zu sterben? Und wenn nicht, warum nicht? Und sehr meistens ist die Antwort, weil ich dies, jenes oder das andere noch nicht gemacht habe. Na dann bitte schleunigst machen. Wenn das wirklich der Grund wäre. In Wirklichkeit der Grund, dem Tod versuchen aus dem Weg zu gehen, ist, dass man das die Idee hat, ganz richtig, dass das Ich, dieses Ich, dabei verloren geht. Es kommt gleich ein Neues. Man braucht gar keine Angst zu haben. Der stirbt, ist der Körper, genau wie in der Nacht. Der Geist bleibt so. Er wird zwar im anderen Körper wiedergeboren, er hat zwar andere Möglichkeiten, andere Fähigkeiten, anderes Aussehen, anderen Namen, aber der Geist bleibt da und heißt wieder Ich, hat nur einen anderen Namen dazu gegeben zu diesem Ich, weiter gar nichts. Wir kriegen nie wieder denselben Namen. Und was wir also Angst haben, das Ich zu verlieren, ist nicht nötig. Denn erstens mal gibt es kein größeres Glück, als das Ich zu verlieren. Aber zweitens mal verlieren wir es gar nicht. Es bleibt da. Und es bleibt so weit da, dass es sich auch zu einer Wiedergeburt eignet. Es ist genug Ich vorhanden, um dieses Daseinsbegierde so auszufüllen, dass das wieder geboren werden kann. Es ist ein Riesenschritt und es ist eins der hilfreichsten Möglichkeiten, sich mit seinem eigenen Tod so auseinanderzusetzen, dass man ihn in keiner Weise ablehnt. Nur wer sein Leben verliert, kann das Leben wirklich leben. Das heißt nicht, dass wir sterben müssen. Es bedeutet, dass wir dieses Festhalten, dieses Sein wollen, jemand sein wollen, dass diese unumgänglich Wichtigkeit dieses Ichs einmal in einer anderen Perspektive sehen. Je mehr wir gewillt sind, zu sterben, desto besser können wir leben. Denn dann haben wir keinen Druck hinter uns. So ist es. Wir wissen es alle. wollen es nur nicht wissen oder manche wollen es schon wissen, aber wollen irgendwelche Versprechungen haben, wie nett das ist dann nachher. Kann sehr leicht nett sein nachher. Wenn man das gute Karma gemacht hat und wirklich sich geläutert hat, so ist auch der Weg des Geistes nach dem Tod ein geläuterter. Wenn nicht, ja, mit vielen Hindernissen. Im Allgemeinen für die meisten Menschen beides. Aber für denjenigen, der jetzt lebt und der dann stirbt, überhaupt nicht von Interesse. Erstens mal wissen wir es nicht und wir erleben es auch nicht. Das ist eine ganz andere Erlebensebene und ein ganz anderes Wesen, was da wiedergeboren wird. Sodass das Einzige, was uns jetzt hilft, ist, gutes Karma machen, um eine wirkliche Unterstützung zu haben im Leben, den Läuterungsprozess dadurch weiterzuführen, bis es so weit kommt, dass man gar nichts anderes mehr tun kann und uns mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und nicht in den Fehler zu verfallen, ist okay, wenn ich sterbe, nur meine Lieben sollen nicht sterben, ist genau dasselbe. Meine sollen nicht sterben. Es ist kein Unterschied, das ist einfach nicht richtig erkannt. Sodass es genau sich diese beiden Dinge, wenn wir uns mit denen einmal auseinandersetzen, wir eine große Erleichterung fühlen können. Wenn man zum Beispiel eine ganz klare Information hätte, dass man am 17. November 1998 sterben wird. Was mache ich inzwischen? Ist nicht allzu lange hin. Oder am 10. August 1997. Ganz, die haben wir nicht, diese Info. Aber wenn wir das hätten, was mache ich denn inzwischen? Und möglich ist es doch, ne? Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Alle, die mal am Leben waren, alle tot. Nur die paar, die erst noch am Leben sind, die sind da. Und die werden alle sterben. Wenn wir unser Leben aufgeben, während wir es noch haben, haben wir den größten Druck von uns abgewälzt, den wir immer auf uns ausüben. Und alles, was wir denken, sagen und tun, hat eine ganz andere Perspektive. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte von einem der großen Meditationslehrer vom Nordosten Thailands, der vor 2 Jahren gestorben ist, Thanachan Cha. Und diese Geschichte verdeutlicht das. Sie ist zwar nicht immer ganz verständlich, ich werde sie auch nicht weiter erklären, ich werde sie nur erzählen. Er hat sehr viele westliche Schüler gehabt. Und Westler sind ja notorisch skeptisch und wollen es genau wissen, was auch gar nicht schadet. Und da kam einer, schaute in die Hütte von Thanachan Cha hinein und kam dann raus wieder und setzte sich zu ihm und sagt, Sie haben aber sehr viele Sachen da in dieser Hütte. Wieso haben Sie denn so viele Sachen da drin? Ich dachte, ein Mönch, der hat wenig und lebt mit wenig. Und da sagte Thanachan Cha zu ihm, schau dir dieses Glas Wasser an, das hier auf dem Tisch steht. Im Moment hält dieses Glas Wasser das Wasser, was ich trinken möchte. Sogar die Sonne, die drauf scheint, macht Regenbogenfarben. Wenn ich es mit einem Löffel anschlage, gibt es sogar einen schönen Ton. Und ich benutze das Glas Wasser. Aber in Wirklichkeit ist für mich dieses Glas schon zerbrochen. Ich will das jetzt nicht weiter erklären. Man kann sich vielleicht selber darüber mal den Gedanken machen, wie das auf uns passt. Wir können aufstehen und uns die Beine strecken. Dann machen wir noch eine kurze Kontemplation.